Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Von der Struktur der Vorträge ist es so, dass ich ja im Prinzip mit dem blauen Buch arbeite, Himmel ohne Wolken, und da einigermaßen chronologisch vorgehe, wobei im Detail ich manchmal Texte überspringe und dann wieder ein Stück nach vorne gehe. Das, was wir jetzt noch oder wo wir jetzt im Jänner den Abschluss finden werden, ist eigentlich so die Grundlehren, die heutzutage im Theravada-Buddhismus Grundlage sind, auf die sich mehr oder weniger die daraus entwickelnden anderen buddhistischen Richtungen beziehen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man eine gute Basis hat, und dann kann man sozusagen die weiteren Entwicklungen besser verstehen und auch die Unterschiede besser sehen. Der Text, den ich heute ein wenig genauer vorstellen möchte, ist innerhalb des Theravada-Buddhismus der maßgebliche Lehrtext, also von den Lehrreden, der sich mit der Meditation beschäftigt. Das ist das Satipatthana Sutta, Majjhima Nikaya 10, also aus der mittleren Sammlung, 10. Text. Und das ist der Text, der eigentlich die wesentlichen Meditationstechniken beinhaltet. Die deutsche Übersetzung des Titels lautet die Lehrrede von den Grundlagen des Gewahrseins. Das war meine Übersetzung vor 10, 15 Jahren, weil da gab es so ein bisschen die Diskussion, wie übersetzt man den Begriff Sati. Und die Ayakema hat den Begriff ja mit, beziehungsweise auch schon Jnana Tiloka und Jnana Ponika mit Achtsamkeit übersetzt, also mit dem deutschen Wort Achtsamkeit. Vor 20 Jahren vielleicht kam so in der deutschsprachigen Szene die Diskussion auf, ob dieser Begriff von der Bedeutung nicht etwas transportiert, was eigentlich aus der Praxis nicht gemeint ist. Das heißt, viele haben mit dem Begriff Achtsamkeit so etwas Militärisches verbunden. Also hab Acht, sei achtsam, also sowas. Und das entspricht aber eigentlich überhaupt nicht der Praxis, um die es geht, sondern die Praxis, um die es geht, hat etwas mit Wahrnehmen zu tun, mit Hinsehen, mit Erforschen. Und deswegen gab es dann die Diskussion, ob man nicht eher den Begriff Gewahrsein, sich etwas gewahr sein, also sich etwas bewusst sein, und zwar der eigenen Prozesse, die in einem passieren, wie das also mit den Gedanken funktioniert, das zu sehen und wahrzunehmen. Insofern finde ich das eigentlich den schöneren Begriff für die Praxis, die wir üben. Offensichtlich hat sich aber der Begriff Gewahrsein für Sati nicht wirklich durchgesetzt. Das heißt, die gängige Übersetzung des Begriffs Sati ist Achtsamkeit. Deswegen muss man damit offensichtlich leben, auch wenn es im deutschen Sprachgefühl, finde ich, nicht der passendste Begriff ist. Weil ich finde, mit Militär oder mit diesen militaristischen Begriffen hat das eigentlich nichts zu tun. Im zweiten Absatz der Lehrrede legt der Buddha schon mal klar, wie wesentlich eigentlich dieser Text bzw. diese Praxis ist. Und das finde ich also sehr beeindruckend, weil das kann manchmal untergehen. Also der Buddha fängt diese Lehrrede an, indem er sich zu seinen Mönchen hinwendet oder Bhikkhus. Der einzige Weg zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Klage, zum Schwinden von Schmerz und Trauer, zur Gewinnung der rechten Methode, zur Verwirklichung des Nirvana, sind die vier Grundlagen des Gewahrseins. Also, das ist offensichtlich die Praxis, die zu all den positiven Früchten unserer Praxis führt. Und wir haben das letzte Mal so ein bisschen, zumindest so aus der griechischen Philosophie, versucht, so die Essenz darzustellen mit Unerschütterlichkeit und Freisein von Störgefühlen. Aber natürlich stellt sich die Frage, ja, wie komme ich denn dazu? Also, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich das trainieren? Und die Antwort sind die Meditationsmethoden innerhalb des Buddhismus. Und da nochmal sozusagen zusammengefasst, sind das die vier Grundlagen des Gewahrseins oder die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Mehr braucht man offensichtlich nicht, zumindest nach den Worten des Buddha. Und was sind diese vier Grundlagen des Gewahrseins? Nach Überwindung von Gier und Trauer hinsichtlich der Welt weilt der Buddha, weilt der Bhikkhu beim Körper im Gewahrseins des Körpers, eifrig, wissensklar und achtsam. Nach Überwindung von Gier und Trauer hinsichtlich der Welt weilt der Bhikkhu bei den Gefühlen im Gewahrsein der Gefühle, eifrig, wissensklar und achtsam. Nach Überwindung von Gier und Trauer hinsichtlich der Welt weilt der Bhikkhu bei den Bewusstseinszuständen, im Gewahrsein der Bewusstseinszustände, eifrig, wissensklar und achtsam. Und nach Überwindung von Gier und Trauer hinsichtlich der Welt weilt der Bhikkhu bei den Objekten des Bewusstseins, im Gewahrsein der Objekte des Bewusstseins, eifrig, wissensklar und achtsam. Das sind die vier Grundlagen oder Bereiche der Achtsamkeit. Also einmal des Körpers, sich Bewusstsein seines Körpers, dann der Gefühle, dann der Bewusstseinszustände und der Bewusstseinsinhalte. Das ist die Kurzzusammenfassung. Und jetzt gehen wir mal die einzelnen Punkte nacheinander durch. Die Betrachtung des Körpers ist relativ einfach. Das ist das, was wir hier machen. Also Atembetrachtung ist eine der Techniken der Körperbetrachtung. Achtsames Gehen ist eine andere Technik der Körperbetrachtungen. Achtsames Stehen ist genauso eine Technik der Körperbetrachtung. Was haben wir denn noch? Dann den Bodyscan ist eine andere Methode der Körperbetrachtung, wobei innerhalb des des Theravada-Buddhismus besteht der Bodyscan, also die gehen noch viel, viel mehr in die Details, sprich, die gehen auch durch die ganzen inneren Organe durch. Das ist jetzt in der Tradition von Jon Kabat-Zinn nicht so der Fall. Das heißt also, man könnte, also vielleicht lese ich es vor, weil es, glaube ich, ganz interessant ist. Und weiter, da betrachtet der Bhikkhu seinen Körper von Fußsohle aufwärts und von den Haarspitzen abwärts, den von Haut umschlossenen, mit vielerlei Unreinheiten gefüllten. In diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Dickdarm, Dünndarm, Magen, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Gewebsflüssigkeit, Speichel, Nasenschleim, Gelenköl, Urin. Also, ich sag mal, also fast so eine Beschreibung wie bei einem Metzger. Kommt mir vor. Also, offensichtlich hat die Tradition das dann ein bisschen, also nicht ganz so hart formuliert, indem wir also zum Knie, zum Unterschenkel, Oberschenkel und diese Dinge durchgehen. Und was sehr wohl in der Tradition ist, ist also die Körperextremitäten durchgehen und dann also innen weiter genauer durchzugehen. Aber ja, man darf auch nicht vergessen, dass das ist wahrscheinlich jetzt von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Das ist so ein bisschen der Bezug zu unserem eigenen Körper. Ich würde sagen, wir, also in unserer Praxis, steht, glaube ich, mehr im Vordergrund die Wertschätzung des Körpers. Also, dass wir versuchen, freundlich zu uns selbst und unserem Körper zu sein. Es gibt innerhalb des Theravada, und zwar speziell unter den Mönchen, gibt es eine Tradition, den Körper nur als Vehikel zu sehen. Also einfach nur als eine Art Maschine, will ich nicht sagen, aber sozusagen nichts Besonderes. Und sie versuchen durch eine negative Beschreibung des Körpers das Anhaften an den Körper zu vermeiden oder aufzulösen. Ich bin mir unsicher, ob das unserem westlichen Begriff der Körperfeindlichkeit entspricht. Das ist mir nicht so ganz klar. Ich denke, wir haben eine eigene Tradition der Körperfeindlichkeit, also über das Christentum. Ich kenne mich in Asien zu wenig aus, ob das bei denen so ähnlich ist, zumindest bei den buddhistischen Mönchen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich denke, unsere Interpretation ist, es ist eine Konzentration und Wahrnehmungsübung, wo wir durch den Körper gehen und damit die Qualitäten von Konzentration, Wachheit, innerer Ruhe trainieren können. Ja, also da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. So, was haben wir dann noch? Also, was ich vergessen habe, ist ein Teil, und das kennt ihr auch aus dem 8-Wochen-Kurs, die Achtsamkeit auf die Alltagshandlungen. Also das, was wir tun, als Achtsamkeitsübung benutzen, um wirklich 100% das zu tun, was wir tun. Und genauso damit können wir Wachheit, Konzentration trainieren. Das ist sozusagen auch ein Teil. Also, und weiter, Bhikkhu, da ist der Bhikkhu beim Gehen und Zurückgehen klar und bewusst. Beim Hinblicken und Wegblicken ist er klar und bewusst. Beim Beugen und Strecken ist er klar und bewusst. Beim Tragen der Robe und der Essschale ist er klar und bewusst. Beim Essen, Trinken, Kauen und Schmecken ist er klar und bewusst. Beim Entleeren von Kot und Urin ist er klar und bewusst. Beim Gehen, Stehen, Sitzen, Einschlafen, Wachen, Reden und Schweigen ist er klar und bewusst. Also das ist so vor 2500 Jahren offensichtlich die Hauptaktivitäten gewesen. Wir könnten da jetzt beliebig noch anfügen, also beim Händewaschen sind wir uns dessen bewusst, beim Autofahren sind wir uns dessen bewusst, beim Schuhe anziehen sind wir uns dessen bewusst. Also jede Alltagshandlung ist damit gemeint. Dann gibt es Das ist ein Element, was im Achtsamkeitsansatz von Shankar Kabat-Zinn nicht vorkommt, was aber vom buddhistischen Aspekt, glaube ich, durchaus interessant ist. Das sind die sogenannten Leichenfeldbetrachtungen. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass die Mönche, zumindest so wird es erzählt, auf einen Friedhof gehen. Und Friedhöfe, also in Indien, waren Verbrennungsstätten. Also da sind die Leute verbrannt worden. Holz war wahrscheinlich früher genauso teuer wie heute. Das heißt, da muss man sich vielleicht das so vorstellen, dass da nicht alle Leichen 100% verbrannt wurden, sondern dass da irgendwelche Reste noch herumliegen. Also eigentlich eine sehr grausliche Stätte. Man hatte die Idee, dass alle möglichen Geister und Dämonen an so einem Friedhof leben oder auf so einem Friedhof leben. Und die Praxis der Mönche war nun, zu so einem Friedhof zu gehen und dort die Leichen zu betrachten, und zwar in ihrer Veränderung, in ihrer Vergänglichkeit, um diesen Aspekt der Vergänglichkeit auf das eigene Leben zu sehen. Sprich, irgendwann werde ich auch eine Leiche sein. So wie sich die Leiche verändert, verändert sich mein Körper auch in jedem Augenblick. Und um sich nicht nur der Veränderung, sondern auch des Todes gewiss zu sein oder zu vergegenwärtigen. Und Tod ist natürlich ein existenzielles Thema. Und manchmal hilft es, wenn man sich bewusst ist, dass es, Sokhe Rinpoche hat das immer so formuliert, es gibt zwei Dinge, die sind sicher auf der Welt. Das eine ist, dass wir sterben werden, und das andere ist, dass wir keine Ahnung haben, wann. Und wenn man sich das bewusst ist, dann kann das dazu führen, dass wir das Leben, das wir jetzt im Moment leben, noch viel, viel intensiver leben, weil es kann nämlich vielleicht der letzte Augenblick gewesen sein. Und ich denke, und dann hat das natürlich auch was mit Wertschätzung, mit Dankbarkeit zu tun, dass wir so gut im Moment leben können. Insofern ist die Kontemplation über den Tod durchaus ein wichtiges Thema innerhalb des Buddhismus. Und manche buddhistischen Traditionen, also zum Beispiel der tibetische Buddhismus, hat ja eine eigene Sterbekultur sogar entwickelt. Und im tibetischen Buddhismus wird oft gesagt, die Praxis, die wir im Leben machen, ist eigentlich nur eine Praxis für den Zeitpunkt des Todes. Weil sie eine Idee haben, dass der letzte Augenblick des Lebens entscheidend ist für die nächste Wiedergeburt. Aber ich denke, dass die Vergegenwärtigung des Todes und des eigenen Sterbens sozusagen rückbezüglich etwas damit zu tun hat, wie wertschätzend wir unser Leben leben. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit haben, dann glaube ich, ist es eine gute Idee, Prioritäten zu setzen. Also wirklich die Dinge zu tun, die einem wirklich wichtig sind. Oder zumindest eine gute Balance zu finden zwischen den Dingen, die man machen muss, und den Dingen, die einem wichtig sind. So, also das ist ein ziemlich ausführliches Kapitel mit den Leichenfeldbetrachtungen. Da hat er 9 verschiedene Leichenfeldbetrachtungen. Ich spare mir mal, die alle vorzulesen. Was aber interessant ist an dem Ansatz und an jeder dieser Übungen, ja, weil jede dieser Übungen ist eine in sich vollständige Übung. Also was wir ja hier machen, wir üben im Prinzip jetzt also hier in dem Meditationsraum 2 Übungen, sprich die Atembetrachtung und das achtsame Gehen. Die Intensität entsteht durch die Wiederholung. Nicht dadurch, dass wir viele Übungen machen, sondern dass wir eine oder mehrere Übungen machen, aber die regelmäßig. Das ist die Idee. Und man kann bei allen buddhistischen Meditationsmethoden 2 Aspekte unterscheiden. Der eine Aspekt ist, dass es in der Regel Methoden sind, die zur Sammlung führen, also zur Konzentration, Shamatha auf Pali. Und der zweite Aspekt, der bei jeder buddhistischen Meditation dabei sein sollte, ist der Aspekt der Einsicht, also Vipassana. Beides gehört zusammen. Das heißt, was wir hier machen, ist eigentlich Shamatha-Vipassana-Praxis. So müsste man es korrekt sagen. Es gibt so in der Meditationsszene im Theravada gibt es so die Verkürzung, wir machen hier Vipassana-Praxis. Ja, weil das ist so ein Spezifikum des Buddhismus, es geht um Einsicht, um Entwicklung von Weisheit. Aber in Wirklichkeit ist es immer die Kombination zwischen Shamatha und Vipassana. Das gehört zusammen, das ist untrennbar. Das heißt, diese ganzen Übungen, die sich auf den Körper beziehen, haben den Aspekt, dass sie unseren Geist zentrieren, dass wir damit Konzentration entwickeln oder stabilisieren, dass wir damit Wachheit, Präsenz stabilisieren, also mitkriegen, was im Moment passiert. Also ein deutscher Begriff wäre Geistesgegenwart, üben eigentlich. Und der zweite, das ist alles Shamatha. Und der zweite Aspekt ist der, dann zu untersuchen, wie funktioniert eigentlich unser Geist. Und hinter jede dieser Körperbetrachtungen gibt es immer den, also einen Textblock, der wiederholt sich eigentlich immer nur. Und zwar heißt er, auf diese Weise verweilt er innerlich den Körper betrachtend oder er verweilt äußerlich den Körper betrachtend oder er verweilt sowohl innerlich als auch äußerlich den Körper betrachtend. Das Entstehen des Körpers betrachtet er, das Vergehen des Körpers betrachtet er. Das Entstehen und Vergehen des Körpers betrachtet er, nur Körper ist da. So ist sein Gewahrsein gegenwärtig, soweit es Einsicht und Gewahrsein verstärkt. Er lebt unabhängig an nichts in der Welt gebunden. Auf diese Weise praktiziert ein Bhikkhu die Betrachtung des Körpers. Der Hauptpunkt dieses Abschnitts besteht darin, dass wir uns im Anschluss an die Praxis oder während der Praxis bewusst werden, dass sich alles verändert. Dass sich jedes Phänomen, das wir wahrnehmen, verändert. Und beim Körper ist es so, also wenn wir den Atem betrachten, nehmen wir wahr, das verändert sich. Aber die Idee ist natürlich, dass eines der drei Daseinsmerkmale, die wesentlich sind, sozusagen im Alltag zu untersuchen, ist die Vergänglichkeit oder die Veränderung. Auf Pali Anicca. Das heißt also, nicht nur unser Körper verändert sich, sondern auch unsere Gedanken verändern sich. Unsere Gefühle verändern sich. Unsere Ansichten verändern sich. Aber nicht nur in uns verändert sich alles, sondern auch drumherum verändert sich alles. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, wo wir uns dran festhalten können, äußerlich gesehen oder auch innerlich gesehen. Sondern alles ist nichts anderes als ein bedingter Prozess. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir sozusagen auch uns selbst als Prozess wahrnehmen und nicht versuchen einzuengen auf irgendeine bestimmte Definition, sondern dass wir sehen, dass wir uns permanent verändern, dass sich unsere Umwelt permanent verändert und dass trotz dieser ganzen Veränderung es möglich ist, in unserem eigenen Schwerpunkt zu bleiben. Und das ist der Vipassana-Aspekt der Übungen. Ja, und da sehen wir, dass beides zusammengehört. Also es geht nicht nur um die Entwicklung von Konzentration, sondern es geht auch um das Erforschen, wie funktioniert das in unserem Geist. So, vielleicht machen wir 25 Minuten. Ja, vielleicht bleiben wir hier stehen bei den Körperbetrachtungen. Was ja, also was ich vielleicht nochmal betonen möchte, ist dieser Aspekt, dass jede dieser Übungen in sich vollständig ist. Wenn man so einen Text liest, wo sozusagen so eine Auflistung von verschiedensten Methoden drin vorkommt, dann hat man manchmal das Gefühl, ich muss alles machen. Das ist aber gar nicht die Idee dieser Texte, sondern diese Texte arbeiten eigentlich damit, dass es eine Zusammenfassung ist der Praxis und dass man individuell dann von seinem Lehrer in der Regel eine bestimmte Übung vorgeschlagen bekommt und dann heißt es, diese Übung einfach regelmäßig machen. Und zwar nur eine Übung in der Regel oder zwei Techniken. Das heißt, auch hier ist die Vielfalt nicht dazu geeignet, oberflächlich alles Mögliche zu machen, sondern wirklich, um Tiefgang zu entwickeln, ist es notwendig, dass man mit einer oder zwei Techniken regelmäßig übt, um ja, eine gewisse Vertrautheit mit der Praxis zu entstehen zu lassen, als auch um diese tiefen Dimensionen zu entwickeln. Und im Westen ist, zumindest im Theravada oder in unserem Ansatz, ist die Atembetrachtung eigentlich der Königsweg und ergänzend dazu dann das achtsame Gehen, Alltagshandlungen im Alltag, dann der Bodyscan, ja, also, aber ich denke, wenn man eine dieser Techniken kombiniert mit dem Einsichtsaspekt, dann kann man im Prinzip das gesamte Ergebnis damit entwickeln. Das ist so ein bisschen die Idee. Und das ist auch das Verständnis, um die weitere Entwicklung des Buddhismus zu verstehen, weil in der weiteren Entwicklung gab es dann einzelne buddhistische Traditionen, die sich auf einen Aspekt oder auf zwei Aspekte fokussiert haben. Und das macht durchaus Sinn, solange es um Vertiefung geht. Ja? Und aus der Perspektive von Reichhaltigkeit könnte man manchmal meinen, ja, das ist sozusagen irgendwie eine Verflachung oder eine Degeneration von Buddhismus. Und es gab Buddhismusforscher Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, die haben so argumentiert. Das heißt, die haben eine Tradition als Goldstandard genommen, die anderen Traditionen damit verglichen, haben die Abweichung gesehen und gesagt, alles, was davon abweicht, ist degenerativ. Und das ist eigentlich aber heute nicht mehr das Verständnis, sondern heute ist das Verständnis, dass die verschiedenen Traditionen unterschiedliche Aspekte unterschiedlich stark betonen, die wir alle im Pali-Kanon eigentlich auch wiederfinden können, wenn man genau hinschaut. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, dass man da auch nicht in diese, also in dieses Vergleichen hineinkommt, ja, die Praxis ist besser als die andere Praxis. Das macht überhaupt keinen Sinn, sondern es geht darum, dass man seine eigene Praxis findet und das dann einfach macht. Und dabei bleibt. Das ist, finde ich, ein wichtiger Teil. Oder für mich ein wichtiger Aspekt. Weil es leider auch im Buddhismus von unterschiedlichen buddhistischen Traditionen über andere Traditionen sehr abwertende Kommentare gibt. Und das ist eigentlich nicht wirklich notwendig. Das heißt, ich schließe mit dem Bild vom Dalai Lama, dass diese Vielfalt der Methoden innerhalb des Buddhismus ein positiver Aspekt sind, weil jeder individuell auswählen kann, welche dieser Praxen ist für mich passend und nicht, dass man sagt, die Praxis ist besser und wesentlicher als die andere, sondern man fängt immer da an, wo man selbst sich befindet. Und geht dann den Weg.